Heute sprechen wir über die 10 vermutlich größten Diätfehler bzw. die 10 verkehrtesten Dinge, die die meisten Menschen noch immer tun, wenn sie sich nur oberflächlich mit dem Thema Ernährung und Abnehmen beschäftigen, die gleichzeitig allerdings dazu führen werden, dass man kaum bis gar keine Resultate langfristig erzielen wird. Und über diese 10 größten Diätfehler und warum du sie vermeiden solltest, sprechen wir heute in dieser Podcast-Episode. Und ich würde sagen, wir reden nicht länger um den heißen Brei, sondern steigen direkt ein mit dem Intro.
Willkommen beim No Bullshit Buddy, dem Fitness-Podcast vom Bestseller-Autor und Fitnessmodel Siad Roja. Erfahre endlich Klartext auf dem Weg zu deinem Traumkörper und alles über das Training für Muskelaufbau, eine gesunde Ernährung und nachhaltige Motivation. Enjoy und viel Spaß mit dieser Episode.
Hey, was geht ab? Hier ist Siad. Willkommen zurück zu einer Podcast-Folge. Willkommen zurück beim No Bullshit Buddy. Und genau darum soll es heute gehen, um No Bullshit. Und in den letzten Monaten und Wochen und quasi auch durch das vermehrte Social Media Dasein beziehungsweise durch all den Content, den wir auch auf Social Media mittlerweile produzieren, und wir versuchen, diese langformatigen Inhalte auch in kurzen Inhalten auf täglicher Basis zu vermitteln. Querverweis: Schaut auch mal bei Instagram vorbei, da kommt ziemlich viel cooler Stuff jeden einzelnen Tag. Bin ich mal mehr denn oder beziehungsweise mehr denn je wieder in Berührung mit der Kommentarsektion in Social Media, und hier gibt es so ganz, ganz viele schöne Dinge, die mir einfach auffallen, und ich glaube, ich kann mich aber die nächsten Jahre auf ein schönes Gefecht nach wie vor freuen. Es reißt einfach nicht ab, und von daher habe ich heute die Freude, mit dir über das Thema Abnehmen zu sprechen beziehungsweise hoffentlich links und rechts ein bisschen was von dem Kuchen wegschneiden zu können, beziehungsweise von den Dingen wegschneiden zu können, die einfach überhaupt nicht zielführend sind. Und in meiner Fettverlustfibel habe ich am Anfang diese schöne Grafik skizziert, wie im Grunde der Weg zum langfristigen Erfolg, auch zum langfristigen Abnehmerfolg, häufig in der Praxis vonstatten geht, und dass wir häufig quasi von einem Extrem in das nächste stolpern und dass wir hoffentlich immer eine gewisse Lektion lernen, die dann dazu führt, dass das eigene Handeln immer erfolgsversprechender und immer zielführender ist, und dass die große Kunst im Fitness im Grunde weniger darin besteht, mehr richtig zu machen, sondern weniger falsch zu machen, und dass das schon, dass das weniger falsch machen einen riesengroßen Hebel haben wird, und um dieses weniger falsch machen, darum soll es sich heute drehen, und ich möchte mit dir die 10 größten Diätfehler besprechen, die ich in all den Jahren wieder und wieder und wieder sehe und die die meisten Menschen noch immer tun, noch immer glauben, noch immer umsetzen. Und wie du es bereits wahrscheinlich schon festgestellt hast, sind die meisten Menschen katastrophal unerfolgreich, was das Thema Ernährung, Fitness, Kraftsport und der was die Fettreduktion betrifft. Ganz kurzer Hinweis, ganz kurze Werbeeinblendung, bevor wir gleich beginnen mit Punkt Nummer 1. Dieses Wochenende ist Halloween und wir feiern auf Quantum Anabol, um die katabolen Geister und Dämonen fortjagen zu können. Und so ist, das ist das allererste Mal, dass wir das machen, ist jede Bestellung im gesamten Dachraum komplett versandkostenfrei. Das heißt, du kannst Proteinriegel bestellen, du kannst das neue Milon Pro bestellen, was fantastisch ist, ich liebe es. Du kannst ja vielleicht auch das Volume bestellen, unseren koffeinfreien Pre-Workout-Booster, ein Easyway oder was auch immer. Alles kommt komplett versandfrei zu dir nach Hause. Nur dieses Wochenende, das müsste der 29., 30. und 31. Oktober sein. Und wenn du einen Warenkorbwert von mindestens 70 Euro erreichst, kannst du dir außerdem im Warenkorb selbst ein komplett gratis freies Tasty auswählen, den Geschmack deiner Wahl. Wenn ich hier was empfehlen darf, ist das entweder der Geschmack Zitronenschnitte, super lecker im Magerquark, daraus kann man sich auch diese super geil beliebten High-Protein-Cheesecakes machen, quasi für dich die ganze Woche oder für die ganze Familie ein absolutes leckeres Highlight, oder aber der Geschmack Butterkeks. Das sind so, glaube ich, meine beiden liebsten Geschmäcker. Super, super lecker. Also ab Halloween geht's los. Lass uns gemeinsam feiern. Tust du dir einen Gefallen? Tust du diesem Podcast einen Gefallen? Und dann lass uns gemeinsam die katabolen Geister verjagen zu Halloween. Stichwort verjagen. Lass uns jetzt schon einsteigen und die ebenfalls überall vorhandenen katabolen Geister der Diätmythen verjagen, und ich möchte dir heute eine kurze Zusammenfassung geben, was du alles nicht tun solltest. Punkt Nummer 1, beziehungsweise Fehler Nummer 1, den ich wieder und wieder und wieder sehe, ist es zu kompliziert anzugehen. Und ich fühle mich ein bisschen wie ein Heuchler, dass ich das sage, Denn ich bin der Idiot, der insgesamt 10 Bücher über das Thema geschrieben hat, irgendwie 200 Blogartikel und 4 Jahre Podcast über ein dasselbe Thema macht und es immer wieder und immer wieder mehr zu sagen gibt, weil das Thema Ernährung, Gesundheit etc. pp. Durchaus sehr komplex ist, sehr verschachtelt ist, sehr tief geht. Und das Paradoxe ist, je mehr man weiß, je mehr man sich damit beschäftigt hat, je mehr Klarheit man hat, desto mehr sieht man, dass es auf extrem wenig ankommt. Und es gibt so ein schönes Meme im Internet, ich kann jetzt das nur mit Worten skizzieren, aber das ist im Grunde diese gaußsche Glocke. Also, du kennst die gaußsche Glocke hoffentlich, und das geht, ist eher so ein Produktivitätsmeme, und das geht dann, das ist ein ganz anderes Thema, aber es ist total zutreffend für diesen Punkt, dass sich total dumme Leute irgendwie mit einem Notizblock arbeiten oder mit Apple-Notizen auf dem Telefon, dann so, also die gaußsche Glocke, die ganz nach oben geht, das ist so diese Normalverteilung, also zum Beispiel bei Intelligenz reden wir von, also einem geringen IQ, einem durchschnittlichen IQ und einem überdurchschnittlichen IQ, und natürlich sind die meisten Menschen durchschnittlich, das impliziert das Wort ja schon, und so die meisten Menschen haben so dieses, also arbeiten mit unfassbar vielen Tools und alles ist unfassbar komplex und in sich verschachtelt und kein Mensch sieht mal durch, und ganz, ganz, ganz kluge Leute arbeiten wieder nur mit einem Notizblock und mit Apple-Notizen, also halten das irgendwie ganz simpel, und in Ernährung sehe ich das auch, dass es so irgendwie, die größten Anfänger nur mit dem Thema Kalorien und Protein beschäftigen und der Durchschnitt, der halt ganz wenig Erfolg hat, langfristig gesehen, verkompliziert das halt ins bis Tausendste, und ganz fortgeschrittene Profis, die konzentrieren sich nur auf Kalorien, auf die Kalorien und die Proteinmenge. Und das ist der Punkt, das ist Punkt Nummer 1 für diesen Podcast. Das Wichtigste nach allem ist nach wie vor die Kalorien und die Proteinmenge. Nichts geht darüber hinaus, und das muss das absolute Fundament sein. Das ist ein Punkt, den ich dächte, den ich eigentlich sehr klar gemacht habe schon mit der Fettverlustfibel. Ich sehe leider noch immer, und es ist bis zum bestimmten Punkt, ist das auf jeden Fall wahr, dass es sich zum Beispiel lohnt, in eine sehr genaue Makronährstoffverteilung zu investieren. Dennoch sehe ich als Coach, dass sich viele Leute bei der idealen oder der perfekten Makronährstoffverteilung aufhängen und glauben, wenn man die Magic Numbers trifft jeden einzelnen Tag, dann würden sich die Dinge verändern, dann würde man in die richtige Richtung gehen, und wenn man dann, ne, das ist ein anderes Thema, aber wenn man dann ins Alles oder Nichts Denken abdriftet, dann fällt das Kartenhaus häufig traurigerweise wieder in sich zusammen. Und natürlich gibt es viele Unterpunkte, die ernährungs- und diättechnisch sinnvoll sind, beziehungsweise mit denen man sich beschäftigen sollte. Ja, bis zu einem gewissen Teil ist es wichtig, was wir essen. Es ist aber viel, viel, viel wichtiger, wie viel wir essen, kalorientechnisch, und wie viel Protein wir zu uns nehmen. Wenn wir Fett verlieren wollen, so müssen wir uns in einem Kaloriendefizit befinden. Natürlich kommen wir jetzt langsam in Teufels Küche, und ich möchte, und das werde ich auch niemals sagen, dass Abnehmen einfach nur daran besteht, weniger zu essen, weil das ist es in der echten Welt nicht. Dennoch auf dem Blatt Papier, oder sollte es zumindest das Bestreben sein, alle Dinge, die es überkomplizieren, hinauszustreichen, die über die Frage der idealen Protein- und Kalorienzufuhr drüber hinausgehen. Natürlich sollten wir uns damit beschäftigen, wie kann ich es schaffen, auf mein Protein zu kommen? Wie kann ich es schaffen, nicht über mein Kalorienziel hinaus zu essen? Wie kann ich langfristig meinen Alltag so gestalten, dass diese Dinge stetig und immer wieder an den eigenen Platz fallen und zur Gewohnheit werden? Und solche Fragen. Aber sich mit dem eigenen Stoffwechseltypen zu beschäftigen, ob jetzt der Körper aktuell auf Fett- oder Zuckerstoffwechsel arbeitet, was für ein Diättyp man ist, ob man bestimmte Lebensmittel meiden oder nicht meiden sollte, wie punktuell die Makronährstoffverteilung ist, das bringt einen nur in Teufelsküche, habe ich eben schon gesagt, und verkompliziert den Prozess unfassbar. Das heißt, entweder du bist extrem fortgeschritten oder du bist wirklich der blutigste Anfänger, aber du machst sowas viel richtig, wenn du dich im ersten Schritt nur auf die Kalorien und die Proteinmenge fokussierst. Punkt Nummer 2, das geht Hand in Hand, Low Carb ist besser als eine in Anführungsstrichen normale Ernährung. Das kommt dann ja damit hinaus. Ne? Man beschäftigt sich mit dem Hormon Insulin. Insulin ist ein fetteinlagerndes Hormon, das ist auch vollkommen korrekt. Das bedeutet aber nicht, dass man damit zunimmt. Das sind zwei unterschiedliche Dinge, und jeden einzelnen Tag passieren auf, um und abbauende Stoffwechselprozesse im Körper, und am Ende des Tages ist schlussendlich nur die Energiebilanz dafür verantwortlich, ob wir zu oder abnehmen, unabhängig davon, ob wir bis zum gewissen Teil fettaufbauende Prozesse im Körper ausgelöst haben, zum Beispiel durch einen erhöhten Insulinausstoß, durch eine protein- oder vor allem kohlenhydratreiche Mahlzeit. Wir sehen dennoch in der wissenschaftlichen Literatur, dass es besonders langfristig überhaupt keinerlei Vorteile hat, eine Low Carb oder gar eine ketogene Ernährung umzusetzen, dass das Hormon Insulin nicht dick macht, dass Kohlenhydrate nicht dick machen und dass auch der alleinige Verzicht von verarbeiteten Lebensmitteln oder von Zucker nicht dick macht, beziehungsweise nicht automatisch dazu führt, dass wir abnehmen. Von daher solltest du dich niemals in Restriktion üben und vor allem nicht glauben, dass irgendwie eine Form der Low-Carb-Diät besser wäre, beziehungsweise nicht annehmen, nicht die fehlerhafte Annahme treffen, dass Kohlenhydrate per se dick machen und dass der einzige Weg, langfristig abzunehmen, darin bestünde, Kohlenhydrate aus dem eigenen Leben zu verbannen. Denn ja, es ist ja nichts Neues. Es ist so ein erschreckender wissenschaftlicher Fakt, den Großteil der Welt einfach nicht wahrhaben will. Und wo viele Leute nach wie vor auf den Zug noch immer aufspringen, weil es sich cool anhört und Hormone sind die alleinige Ursache dafür, dass man nicht abnehmen kann. Und sicherlich müssen wir uns gut aufstellen, dass wir genügend Vitamine auch zu uns nehmen, dass wir besonders genügend Mineralien zu uns aufnehmen. Stichwort Zink, Selen, Magnesium sind alles wichtige Mineralien Mineralstoffe und Spurenelemente. Nichtsdestotrotz machen Kohlenhydrate per se nicht dick. Mythos Nummer 3, beziehungsweise Diätfehler Nummer 3, viele kleine Mahlzeiten führen besser zum Abnehmen, da sie den Stoffwechsel beschleunigen, beziehungsweise mehr Kalorien verbrennen. Stichwort ist hier der Thermic Effect of Food. Also wenn wir uns grundsätzlich die Stoffwechselprozesse anschauen, beziehungsweise die vier Säulen des Energieverbrauches anschauen, haben wir hier vier Punkte. Das ist unser Grundumsatz, also all die Energie, die der Körper bereitstellen muss, damit wir überhaupt am Leben sind und am Leben bleiben. Dann haben wir den Kalorienverbrauch durch nicht sportliche Aktivitäten bzw. NEAT, Non-Exercise Activity Thermogenesis, einer der großen Punkte dieses Podcasts und unserer Arbeit grundsätzlich. Dann haben wir natürlich den Kalorienverbrauch durch sportliche Aktivitäten, Krafttraining, Vereinstraining, Cardiotraining, Ausdauertraining etc. pp. Und zu guter Letzt den TEF, Thermic Effect of Food. Und selbstverständlich, beziehungsweise vielleicht ist es nicht selbstverständlich, aber unser Körper muss Energie aufbringen, um an die Energie aus den aufgenommenen Lebensmitteln heranzukommen. Je nach Je nach Lebensmittelquelle unterscheidet sich dieser Energieaufwand, um an die Kalorien heranzukommen. Nahrungsfett kann nahezu 1:1 kann die Energie nahezu 1:1 aufgenommen werden, während zum Beispiel bei Nahrungsprotein ca. 20-30% der Kalorienmenge verloren gehen, beziehungsweise vom Körper allein genutzt werden, um überhaupt an die Kalorienmenge heranzukommen. So, das ist ein ganz anderes Thema. Der Mythos ist, dass viele kleine Mahlzeiten den Stoffwechsel beschleunigen, weil der Körper quasi immer wieder diesen Prozess des Aufspaltens anwerfen muss. Und das ist auch etwas, was uns viele Profi-Steroid-Bodybuilder jahrelang vorgelebt haben, dass das der einzige Weg wäre zum Abnehmen. 6 oder 8 kleine Mahlzeiten am Tag, die quasi den Stoffwechsel aktiv halten und deshalb durch den Prozess des Thermic Effects of Foods zu einem erhöhten Kalorienverbrauch und somit einer leichten Gewichtsabnahme führen. Das ist jedoch absoluter Mythos und das wurde in der wissenschaftlichen Literatur eindrucksvoll bewiesen, dass dies nicht der Fall ist, sondern für den Körper zählt einzig und allein im ersten Schritt die insgesamte Kalorienmenge, die konsumiert wird, und dann im zweiten Schritt die Makronährstoffverteilung. Klar, wenn jetzt zum Beispiel eine Ernährung arm an Protein und sehr reich an Nahrungsfett ist, also wenn wir die Makronährstoffverteilung in diese Richtung schieben bzw. schubsen würden, dann können wir davon mal ausgehen, dass der Thermic Effect of Food relativ niedrig ist. Wenn wir nun den Spieß ein bisschen umdrehen und nicht überdimensional viel Nahrungsfett konsumieren und auf eine erhöhte Proteinzufuhr achten, wird der Thermic Effect of Food deutlich höher sein. Und ja, wenn man jetzt ganz kleinkariert ist, beziehungsweise da braucht man gar nicht so kleinkariert sein, dennoch, ne, ich hoffe, du überverkomplizierst das jetzt nicht, weil man das gerne Volley nimmt. Wenn man 2000 Kalorien müssen in jetzt ganz große Anführungsstriche, nicht 2000 Kalorien sein. Und 2000 Kalorien aus Nahrungsfett ist was anderes als 2000 Kalorien aus Nahrungsprotein. Und durch den Thermic Effect of Food und weil es für den Körper ist, schwerer Nahrungsprotein aufzuspalten, geht im Grunde hier mehr Energie verloren, beziehungsweise weniger Energie kommt im Körper an. Also noch ein Punkt mehr, der für eine hohe Proteinzufuhr bzw. eine proteinreiche Ernährung grundsätzlich spricht. Nichtsdestotrotz, das ist nicht der Punkt, den ich jetzt hier mit diesem zweiten Punkt bringen wollte, sondern du kannst so viele Mahlzeiten essen, wie du magst. Und Das goldene Fenster der idealen Mahlzeitenmenge besteht im Grunde zwischen 3 bis 5 Mahlzeiten. Das geht so ein bisschen Hand in Hand mit der idealen dem idealen Auslösen der Muskelproteinsynthese. Hier sehen wir ebenfalls, dass wir ungefähr zwischen 3 bis 4, ja 5 ist auch okay, proteinreiche Mahlzeiten zu uns nehmen sollten. Das heißt, dass wir in einer Sitzung, in einer gegebenen Mahlzeit eine gewisse Mindestmenge an Protein erreichen sollten. Dieser Wert liegt bei ungefähr 0,4 bis 0,55 Gramm Protein je Kilogramm Körpergewicht, um eine anabole Muskelproteinsynthese auszulösen. Das ist wichtig, um die Hypertrophie zu fördern. Das ist wichtig, um katabolen Effekten im Kaloriendefizit entgegenzuwirken, um den Muskelschwund quasi im Zaun zu halten. Und das ist ein guter Marker, an dem man sich orientieren kann. Wenn es jetzt rein darum geht, um Fett zu verlieren, spielt auch das keine Rolle. Nichtsdestotrotz würde ich davon Abstand halten, beziehungsweise der Erfahrungswert zeigt, dass sowohl sehr viele kleine Mahlzeiten nicht ratsam ist, auch wenn es grundsätzlich egal ist, und dass sehr wenig große Mahlzeiten auch nicht ideal sind. Warum? Sehr viele kleine Mahlzeiten, also 6, 7, 8 oder 9 kleine Mahlzeiten, führen häufig dazu, dass der Grad an Sättigung und Befriedigung einer gegebenen Mahlzeit so derart niedrig ist, dass wir eher hier tendieren, uns zu überessen und dann mehr essen wollen und nie wirklich satt sind. Extrem unbefriedigender Zustand. Und dasselbe haben wir im Grunde umgekehrt bei viel zu wenig Mahlzeiten, dass häufig, wenn wir die Mahlzeiten so lange voneinander oder auseinander wegpushen, dass irgendwann unser Heißhunger so groß ist, dass wir uns selbst nicht mehr kontrollieren können und dann auch eher hier dazu neigen, sehr schnell hochkalorische Süßigkeiten in uns hineinzustopfen, um einfach unseren Hunger und Kalorienbedarf schnell und somit eher ungünstig abzudecken. Süßigkeiten, Schokolade, Snacks etc. pp. Einfach weil wir nicht mehr die mentale Willenskraft besitzen, dann eine gegebene Mahlzeit zuzubereiten, die vielleicht primär aus Gemüse und Protein besteht und wir nicht mehr die Muße haben, jetzt etwas zu kochen und uns quasi eine gute und zielführende Mahlzeit zuzubereiten. Von daher weder zu viel noch zu wenig und eine gute Faustformel liegt zwischen 3 bis 5 Mahlzeiten und schlussendlich entscheidet dann hier unter diesen Rahmenbedingungen die persönliche Präferenz, wie viele Mahlzeiten du am Tag essen solltest. Ich merke schon, ich halte mich lange auf, aber ich versuche in Zukunft oder mit den nächsten Punkten ein bisschen schneller voranzukommen. Punkt Nummer 4 ist das Wochenende, welches den meisten Menschen große Schwierigkeiten bereitet. Und das sehen wir ebenso in der wissenschaftlichen Literatur, dass wenn Diäten scheitern, sprich wenn wir über einen längeren Zeitraum nicht in der Lage sind, eine negative Energiebilanz aufrecht zu halten, beziehungsweise ein Kaloriendefizit über einen längeren Zeitraum nicht in der Lage sind, aufrecht zu erhalten, dann scheitert es meistens an den Wochenendtagen. Aus meiner Erfahrung hernach ist das meistens der Freitag und der Samstag. Sonntag ist für viele meiner Athletinnen und Athleten eher ein Rest-Day, ein Erholungstag, wo man vielleicht zwar im Training ist, aber dann, also an einem Sonntag, du kennst es, ich brauche dir jetzt nichts Neues erzählen, am Sonntag laufen die Uhren für die meisten von uns immer ein bisschen langsamer. Man ist viel zu Hause, man schläft aus, man macht ein bisschen Hausarbeit, man bereitet sich für die nächste Woche vor. Und man kann seinen Sonntag genießen und häufig auch sich sehr kontrolliert ernähren am Sonntag. Samstag und Freitag sind die kritischen Tage. Da ist man unterwegs mit Freunden, man ist vielleicht auf einer Fete eingeladen, man hat dies oder jenes. Und wenn man sich häufig überisst, dann an diesen beiden Tagen. Und wenn man dann tückischerweise glaubt, dass man es sich ja verdient hätte, mal mehr zu essen, kann das Ding sehr schnell nach hinten losgehen. Und die Kunst besteht ja im Grunde einer sehr intelligenten, zielführenden Ernährungsumstellung und einer sehr intelligenten Fettverlustphase, dass man sich nur in einem kleinen Kaloriendefizit befindet, weil dies die höchste Adhärenz bietet, weil dies sicherstellt, dass wir den Muskelschwund im Zaun halten, vielleicht sogar im Gegenteil weiter Muskulatur aufbauen, wenn wir unsere Ernährung gut geschaltet haben, wenn wir fleißig im Krafttraining sind, wenn wir auf viel Schlaf kommen etc. pp. Und vor allem halt nicht an Heißhunger und Binge-Attacken leiden. Und dann summiert sich dieses etwas kleinere tägliche Kaloriendefizit auf und wir sind tatsächlich, oder theoretisch und praktisch vor allem auch, sind wir in der Lage, dieses kleinere Defizit an nur 1 oder 2 Wochentagen komplett zu ruinieren und unsere Wochenenergiebilanz eher wieder aufs Neutrum hoch anzuheben. Sprich, wir katapultieren uns innerhalb von 1, 2 oder 3 Stunden oder innerhalb eines kompletten Abends heraus aus der negativen Energiebilanz, sind nicht länger im Kaloriendefizit und haben quasi erfolgreich mit dem Arsch kaputt gemacht, was wir uns vorher so mühsam mit den Händen aufgebaut haben. Von daher, behandle deine Fettverlustphase bitte nicht stiefmütterlich. Und ja, manchmal heißt das auch für eine gewisse Fettverlustphase, das ist nicht für den Rest deines Lebens, das ist auch nicht für alle Ewigkeit, sondern das sind vielleicht 12, 10 oder 8 Wochen einmal im Jahr, an denen du dich am Wochenende ebenso zusammenreißen musst. Das heißt nicht, dass du nicht auswärts essen gehen kannst. Das heißt, du solltest aber Vorbereitungen treffen, vielleicht mit Essen vorkochen, vielleicht an dem Tag sehr, sehr, sehr wenig essen, dass du auswärts essen gehen kannst und dann auch auswärts darauf achten, dass du nicht die fettigsten aller Lebensmittel bzw. Gerichte dir bestellst. Punkt Nummer 5 ist der Glaube, einer der noch immer der meistverbreitetsten Diätfehler, dass es gute und schlechte Lebensmittel gibt. Und im Englischen sprechen wir von einer sogenannten Food Anxiety. Und hier bricht bei den meisten Menschen noch immer ein komplettes Glaubens- und Weltsystem in sich zusammen, wenn ich mich hinstelle und mich dafür stark mache, dass es keine schlechten Lebensmittel gibt. Und du kannst dir jetzt sehr gerne alles vorstellen, was auch immer ich damit nur meinen könnte. Pizza, Döner, McDonald's, Schokolade, Süßigkeiten bis hin zu purem raffinierten Zucker. Ja, und auch dafür setze ich mich ein, dass dies keine schlechten Lebensmittel sind. Dies sind Lebensmittel, die nicht besonders reich an Nährstoffen sind, das ist korrekt. Das sind Lebensmittel, die eine sehr hohe Kaloriendichte haben, das ist korrekt. Und dies sind Dinge, die nicht unbedingt zielführend während einer Fettverlust- und Diätphase sind. Das macht sie dennoch noch nicht zu schlechten Lebensmitteln. Und das Problem mit diesem Schwarz-Weiß-Denken ist, und das sehen wir ganz klar in diversen Studien auch, dass ein Denken in Schwarz und Weiß, beziehungsweise ein Denken in guten und Lebensmitteln, immer mit einem höheren BMI korreliert und grundsätzlich schlechteren Abnehmresultaten. Warum ist das so? Wir alle haben unsere Gelüste bzw. Präferenzen, was wir sehr gerne essen. Jetzt kommen wir mit dem typischen Glaubenssatz daher, wer schön sein will, muss leiden bzw. wer schön sein will, muss unbedingt verzichten. Das auf der anderen Seite bläst aber quasi das Verlangen nach bestimmten Lebensmitteln so sehr in sich auf, dass man dann quasi eine On-Off-Beziehung mit bestimmten Lebensmitteln entwickelt. Das heißt, man reißt sich für eine gewisse Zeitperiode X zusammen, 3 bis 4 Wochen vielleicht, an denen man bestimmte Lebensmittel komplett meidet und dann hält man das einfach nicht mehr aus und stopft dann ganz viel von diesen in Anführungsstrichen verbotenen Lebensmitteln in sich hinein, nur um dann am nächsten Tag aufzuwachen, ein extrem schlechtes Gewissen zu haben. Ne? Du weißt ganz genau, dann beschimpft man sich und redet über sich selbst wirklich in den allerschlimmsten Tönen, dann schwört man aber darauf, dass es das allerletzte Mal gewesen sei und dann geht dieser Zyklus von vorne los. Ne? Man pusht das noch mehr weiter weg, man übt sich in noch mehr Verzicht, dann sind die Heißhunger und Binge-Eating-Attacken noch schlimmer, das schlechte Gewissen ist noch schlimmer und irgendwann kommst du zu dem Fazit, weißt du was, ich bin einfach ein fettes Arschloch und aus mir kann einfach nichts mehr werden. Ich habe nicht die Willenskraft und ich gebe das Projekt jetzt auf und ich gebe mich meinem Schicksal einfach hin. Das ist ja quasi das Ende des Liedes, wenn man beginnt, in guten und schlechten Lebensmitteln zu unterscheiden. Und das Witzige ist, dass ich vor noch 5 oder 6 Jahren, also relativ am Anfang meiner Fitnessreise, extrem emotional bei dem Thema geworden bin und das für eine große Schwäche hielt, wenn man nicht in guten und schlechten Lebensmitteln denken würde, sondern wenn man, also für mich war das eine ganz große Charakterschwäche, bestimmte Lebensmittel zu essen. Und ich musste aber leider selber an mir über die Jahre immer wieder feststellen und mich fragen, warum bricht auch mein Kartenhaus immer wieder zusammen? Wieso kann ich nicht langfristig einen niedrigen Körperfettanteil halten, sondern lebe auch im Grunde oder bin gefangen zwischen diesem Jojo-Effekt, also auf einem relativ hohen, guten Niveau. Aber warum habe ich auch immer wieder diese Rückfälle? Warum habe ich Heißhunger und Binge-Attacken? Wieso kann ich nicht widerstehen? Ja, ganz einfach, weil auch mich dieses beschriebene Szenario hart getroffen hat. Und es gibt doch immer das Argument, was sich immer so schön anhört, dass zum Beispiel, bleiben wir mal beim puren Zucker, also bei dem Schlimmsten vom Schlimmsten, dass es ja leere Kalorien sind. Grundsätzlich sind es keine leeren Kalorien, da ist noch immer Energie drin, also noch immer Kalorien, mit denen der Körper was anfangen kann, mit dem er grundsätzlich arbeiten kann. Aber hier ist ja quasi das Argument, dass nur weil etwas nicht unbedingt zielführend und sinnhaftig ist, dass es etwas Schlechtes ist. Das könnte man jetzt auf ganz andere Lebensbereiche ebenso adaptieren und quasi alles, was nicht produktiv ist oder Geld einbringt oder was auch immer, ist eine Fehlinvestition der eigenen Zeit. Zum Beispiel Fernsehen gucken, mit dem eigenen Partner oder ins Kino gehen. Ja, Kino gehen ja noch schlimmer, wenn auch noch Popcorn ist dabei. Ist ja quasi eine komplette Fehlinvestition des eigenen Lebens und der eigenen Zeit. Ist ja etwas, was sehr stark verteufelt werden müsste, wenn man dieser Logik folgen würde. Ne? Leere Zeit, wir gucken den Film, wir lassen uns berieseln, wir sind nicht intelligenter danach oder was auch immer und haben im schlimmsten Fall noch leere Kalorien in der leeren Lebenszeit verbracht sozusagen. Was viele Menschen oder wo vielen Menschen einfach die Perspektive fehlt oder vor allem auch die Erfahrung fehlt, ist es, dass diese leeren Kalorien sehr wohl einen Nutzen haben können. Auch wenn sie nicht, also auch wenn sie kaum Nährstoffe haben, kaum Vitamine haben, keine Ballaststoffe etc. pp. Denn diese leeren, also diese vermeintlich leeren Kalorien können das Bedürfnis nach genau diesem Süßzahn stillen, der einem dann dazu führt, sich deutlich gesünder zu ernähren und sich eben nicht zu überessen. Denn wenn man mal beim Popcorn-Beispiel bleibt, wenn man sehr viel Sport macht, sehr viel trainiert, seine Kalorienzufuhr reduziert, viel Protein isst und dann hin und wieder diese leeren Kalorien als Belohnung isst, immer noch unter den richtigen Rahmenbedingungen. Und ich rede hier nicht von Cheat Days, in denen man sich ohne Ende damit übergießt mit diesen kalorienhaltigen Lebensmitteln. Und dann kommt man irgendwann zum Fazit, das ist so ein bisschen wie in Matrix, wenn Neo langsam aufwacht und versteht, wie die Dinge funktionieren. Und du zu dem Fazit kommst, aha, ich kann mich also gesund ernähren, mich gut fühlen, Fett verlieren und das auch hin und wieder haben. Und ich muss mich dabei tatsächlich nicht schlecht fühlen. Das ist ein tolles Leben. Und so muss es und soll es tatsächlich sein. Deutlich klügere und intelligentere Untergliederung, was die Lebensmittelauswahl betrifft, ist das Denken in nährstoffreich und nährstoffarm. In Kaloriendichte, also ist ein Lebensmittel reich an Kalorien, beziehungsweise ist es arm an Kalorien, also hier das Volumen. Entweder es hat viel Volumen, das ist so typisch bei Gemüse der Fall, das hat auf ein sehr großes Volumen, hat sehr wenig Kalorien, oder sprechen wir von einer sehr hohen Kaloriendichte. Ne? Schokolade oder im schlimmsten Falle pures Öl, das ist quasi von der Kaloriendichte das größte Lebensmittel, beziehungsweise die Kategorie Nahrungsfett hat die größte Kaloriendichte. Und dann die dritte Kategorie, lecker und nicht lecker. Und es bringt quasi nichts darin zu denken, es gibt nur gute und schlechte Lebensmittel, denn es gibt immer irgendein Lebensszenario, in dem mal ein schlechtes Lebensmittel plötzlich sehr gut sein kann und umgekehrt. Und selbstverständlich sollte die Kunst darin bestehen, dass wir uns primär von nährstoffreichen, voluminösen Lebensmitteln ernähren, die uns auch noch lecker schmecken. Manchmal heißt es aber auch, um uns grundsätzlich in den richtigen und unter den richtigen Rahmenbedingungen befriedigen zu können, dass wir sehr nährstoffarme, sehr kaloriendichte, aber verdammt leckere Lebensmittel essen. Wie zum Beispiel auch mal ein bisschen Schokolade etc. pp. Oder mal auch ein Stück Pizza oder mal eine ganze Pizza hin und wieder. Natürlich unter den richtigen Rahmenbedingungen. Und am Ende ist es nach wie vor die Kalorien- und Proteinzufuhr, die über alles entscheidend ist. Aber dieses Schwarz-Weiß-Denken bringt so viel mehr Schaden als Nutzen mit sich. Und von daher ist es ein typischer Diätfehler, in seine Lebensmittelauswahl in gut oder schlecht zu untergliedern. Das geht Hand in Hand mit Punkt Nummer 6, dass ausschließlich gesunde Lebensmittel geeignet sind, um Fett zu verlieren. Das ist ein häufiger Fehler. Wie oft habe ich es miterleben müssen, wie Menschen, wie soll ich sagen, mit der Ambition daherkommen, Fett zu verlieren und sich jetzt nur noch ausschließlich gesund ernähren wollen. Das ist klassisches Clean Eating. Und das ist quasi der vorherige Punkt on steroids, also auf Englisch. Also die übertriebene Weiterentwicklung dessen. Ich möchte mich jetzt nur noch gesund ernähren. Ich möchte jeglichen Zucker, industriellen Zucker vermeiden. Ich möchte jegliche verarbeiteten Lebensmittel komplett meiden und mich jetzt nur noch vollwertig und komplett gesund ernähren. Und viele Menschen glauben, warum auch immer, dass das der magische Weg wäre, um Fett zu verlieren. Und das stimmt einfach nicht. Am Ende des Tages ist und bleibt die Energiebilanz darüber entscheidend. Und ja, mit vermeintlich gesunden Lebensmitteln kann man auch einen Kalorienüberschuss erreichen, beziehungsweise es ist nicht alleine ein Garant dafür, dass man sich in einem Kaloriendefizit befindet. Stichwort Nüsse, Avocado und sämtliche Öle. Mandeln, Walnüsse, Cashewnüsse, solche ganzen Sachen sind alles Lebensmittel, die, glaube ich, je nach Vorstellung und Moral oder was auch immer, sind Lebensmittel, die, wo wahrscheinlich der Großteil von uns darüber hineinstimmen würde, dass dies vermeintlich gesunde Lebensmittel sind. Dennoch sind es Lebensmittel mit einer immens hohen Kaloriendichte und die, wenn wir nicht aufpassen, spielen gleich dazu beitragen werden, dass wir uns eben nicht in einem Kaloriendefizit befinden, sondern ganz im Gegenteil weiterhin einen Kalorienüberschuss begünstigen werden. Von daher ist es ein, allein mal von diesem mentalen Dilemma, welches ich eben ausführlich beschrieben habe, auch ein ganz faktisches und datentechnisches Dilemma, wenn man glaubt, dass man sich einfach nur gesund ernähren müsste und dann würde man schon automatisch abnehmen. Zum Beispiel sehe ich das häufig mit einer veganen Ernährung. Mittlerweile, also es gibt so zwei Fraktionen, was das Thema vegane Ernährung angeht. Die eine Fraktion macht das aus ethischen und moralischen Gründen und das finde ich gut, dass man dann dazu steht und dass man dann dort auch die richtigen Schritte einleitet. Aber, und das ist einfach so und ich weiß, die eine Fraktion mag es oft nicht glauben, dass es die zweite Fraktion auch gibt, aber ja, durch diverse vegane Propaganda-Dokumentation ist dieser Teil tatsächlich eher überwiegend, dass viele Menschen glauben, sie müssten sich jetzt, ich meine mal dabei, vegan oder vegetarisch ernähren, weil das ja gesünder, natürlicher wäre und dies automatisch zum Fettverlust führen würde. Und so gibt es nach wie vor sehr, sehr, sehr viele Menschen, die glauben, dass ein bestimmtes Gericht, was vielleicht klassischerweise eher mit Fleisch zubereitet wäre, reden wir vielleicht von Pizza, haben wir eine vegane Pizza, dass eine vegane Pizza auf einmal gesünder und somit besser geeigneter wäre zum Fettverlust als eine Pizza, die nicht vegan ist und auf der wir Käse und Salami finden. Am Ende des Tages ist es die Energiebilanz, die darüber entscheidend ist und nicht wie nährstoffreich oder in Anführungsstrichen, wie gesund ein Lebensmittel ist. Ich möchte jetzt die Büchse der Pandora nicht öffnen, die ich auch in der Fettverlust-Serie bereits beschrieben habe. Und zwar das grundsätzliche Dilemma des Clean Eatings, dass natürlich je nach Auffassung es unmöglich ist, ein Lebensmittel als clean und gesund zu definieren. Und wenn man so ziemlich alle Diätansätze und Ernährungsmöglichkeiten und Weisen in einen Topf werfen würde und es allen Menschen gerecht machen müsste, dann wäre quasi nur lauwarmes, stilles Wasser, das einzig vermutlich gesunde Lebensmittel. Aber ich habe auch schon in den tiefsten Ecken des Internets gefunden, dass manche Menschen auch Wasser für ganz furchtbar halten. Es ist sehr, sehr abgefahren, wenn man einfach sich nicht mit den Basics beschäftigt, sondern versucht es irgendwie fancy zu machen und gegen Punkt Nummer 1 der heute beschriebenen typischen Diätfehler verstoßen oder nicht umsetzt und glaubt, das Geheimnis würde irgendwo anders liegen. Punkt Nummer 8, Diätfehler Nummer 8, nicht jeden einzelnen Tag auf die Waage gehen und das ist Pflicht. Im Grunde geht es darum, und das ist quasi auch einer der Punkte, die wir viel, viel, viel beschrieben haben in der Vergangenheit, das Dilemma, dass wir nie wissen, wie hoch tatsächlich unser Kalorienverbrauch ist. Während wir auf der einen Seite unsere Kalorienaufnahme mit Herausforderungen, Hindernissen, dennoch unsere Kalorienaufnahme punktuell genau bestimmen können wir niemals unseren Kalorienverbrauch genau bestimmen. Von daher bin ich kein Fan davon, wenn jemand fest glaubt und die Aussage in den Raum stellt, ich bin 500 Kalorien im Defizit. Wenn man sich ganz tief damit beschäftigt, ist das eine Aussage, die niemals zutreffen kann. Auch wenn wir sehen, dass ein grobes Kaloriendefizit zwischen 300 bis 500 Kalorien am Tag optimal ist, um langfristig gesund abnehmen zu können, können wir einfach unmöglich bestimmen, wie hoch tatsächlich unser Kalorienverbrauch ist. Damit wir aber irgendwann auf die Schlüsse kommen und herausfinden, wie hoch unser durchschnittlicher Kalorienverbrauch ist, müssen wir ganz viele Daten sammeln und, so sage ich das immer liebevoll in der 90-Tages-Challenge, lernen, in der Matrix zu lesen. Ja, du kennst die Matrix, diese alten Matrix-Filme, Menschen der echten Welt, wenn sie immer auf die Matrix gucken, immer vor diesem Computer sitzen und dann diese grünen Zahlen von oben nach unten auf dem Display immer runtergehen. Und man als Zuschauer wird man natürlich überhaupt nicht schlau daraus. Aber jeder sieht, was quasi vor sich geht. Und genau so verstehe ich auch das Thema Ernährung meistern. Wir müssen lernen, daraus schlau zu werden. Wie fühlen wir uns? Wie sind unsere Umfänge? Wie viele Schritte sind wir gegangen? Wie performen wir im Training? Wie sind wir mental drauf? Sind wir müde? Sind wir nicht müde? Was essen wir jeden Tag? Wie viele Kalorien? Wie viele Stunden schlafen wir? Etc. pp. Und je mehr objektive Daten wir sammeln, umso mehr kommen wir quasi unserem Kalorienverbrauch auf die Schliche und können irgendwann einen Punkt festlegen und sagen, aha, mit dieser und jeder Kalorienmenge bin ich mit ganz hoher Wahrscheinlichkeit, weil zu 100% wird man es nie feststellen können, aber ausreichend genug, sagen, okay, das sind meine Haltungskalorien, so viel Kalorien müsste ich essen, um langsam und stetig weiter zuzunehmen. Und ab hier bin ich definitiv in einem Kaloriendefizit, beziehungsweise auch das muss man ja mit der Zeit anpassen. Aber es ist umso wichtiger, hier diese objektiven Daten zu sammeln. Und von daher, ich bin jetzt übersprungen, glaube ich, zwischen den Zeilen, ist es ganz wichtig, sich täglich zu wiegen. Das ist Punkt Nummer 7. Ich glaube, ich habe gesagt, dass es Punkt Nummer 8 ist, aber das ist jetzt Punkt Nummer 7. Wie wiegt man sich jeden Morgen nüchtern, nachdem man all seine Geschäfte auf der Toilette, alle großen und kleinen Geschäfte auf der Toilette erledigt hat? Danach ist es wichtig, das gleitende Gewicht zu dokumentieren. Hier gibt es zwei wunderbare Apps-Empfehlungen, mit derer du das gleitende Gewicht für dich ermitteln kannst. Das gleitende Gewicht ist im Grunde nichts anderes als dein Durchschnittsgewicht. Also wie viel wiegst du im Durchschnitt? Denn auch das tägliche Gewicht ist überhaupt nicht aussagekräftig, ob man jetzt zu oder abnimmt. Dann hat man einmal ein bisschen später gegessen, hat man ein bisschen mehr Stress gehabt, etc. pp. Plötzlich hält der Körper viel mehr Wasser und man ist schwerer, obwohl man vielleicht gar nicht mehr Kalorien konsumiert hat. Und. Das ist einer der häufigsten Fehler meiner 90-Tages-Challenger, dass man sich eben nicht täglich wiegt, sondern sich von diesen täglichen Gewichtsschwankungen komplett verunsichern lässt, dann zu einer Art Ad-Hoc-Handlung übergeht, zu schnell die Kalorienzufuhr reduziert oder was auch immer tut, einfach das nächste Extrem versucht auf das eigene Leben anzuwenden, welches dann oftmals dazu führt, dass das Kartenhaus in sich zusammenfällt. Von daher, wir müssen das gleitende Gewicht kennen. Dies wirst du kennenlernen, indem du jeden einzelnen Tag auf die Waage gehst und das Gewicht dokumentierst und dann nicht dich emotional, so gut es geht, abhängig machst von dem täglichen Einwiegen und von der Zahl auf der Waage, sondern dass du deine Entscheidung anhand der Entwicklung deines gleitenden Gewichtes triffst. So, Diätfehler Nummer 7, nicht jeden einzelnen Tag auf die Waage gehen. Diätfehler Nummer 8. Niemals Kalorien tracken. Und das ist im Grunde die logische Konsequenz aus Punkt Nummer 1, Punkt Nummer 5 und Punkt Nummer 6. Also, dass die Kalorienbilanz über alles entscheidend ist, dass es keine guten und schlechten Lebensmittel gibt und dass man nicht automatisch abnimmt, nur weil man sich in Anführungsstrichen gesund oder clean ernährt. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass man mindestens für eine Zeitperiode seines Lebens Kalorien tracken muss. Wir sehen in Literatur, dass das Kalorientracken nicht zu einer Essstörung führt oder nicht eine Essstörung weiterhin begünstigt. Darüber habe ich auch eine Podcast-Folge aufgenommen, solange quasi keine Essstörung bereits vorherrscht. Und ja, man wird auch gut abnehmen können, ohne Kalorien zu zählen. Nichtsdestotrotz ist das quasi dann in Anführungsstrichen nur eine Korrelation, also eine Begleiterscheinung, dass man zufällig die richtigen Dinge im Alltag tut, die dann ein Kaloriendefizit begünstigen. Sollte dies nicht der Fall sein und solltest du Probleme haben, deinen Körperfettanteil zu reduzieren, egal ob du von 30 auf 25% willst, von 20 auf 15% oder ob du den Hardcore-Weg einmal in deinem Leben gehen möchtest und von 14% auf 8% runtergehen möchtest. Wir müssen einen Überblick darüber haben, wie viele Kalorien wir tatsächlich konsumieren, um eben aus dieser Matrix schlau werden zu können, die ich eben bereits beschrieben habe. Und wir Menschen sind katastrophal schlecht darin, unsere eigene Kalorienaufnahme zu bewerkstelligen bzw. grundsätzlich definieren zu können. Und wer niemals seine Aufnahme mindestens mal für einige Wochen am Stück gecheckt hat, wird niemals auch nur ansatzweise eine Idee darüber haben, wie viele Kalorien man tatsächlich dauerhaft konsumiert. Von daher ist es im Grunde in meinen Augen absolut, ein Muss, mindestens für eine gewisse Zeitperiode im Leben die eigene Kalorienaufnahme zu dokumentieren und zu tracken, damit man dann schlauer daraus hervorgehen kann. Ich sage nicht, dass man permanent für den Rest seines Lebens nur noch tracken muss, aber was ich sage ist, dass man mindestens eine gewisse Zeitperiode oder mindestens eine Fettverlustphase seiner Kalorienaufnahme tracken sollte. Und damit sind wir bei Punkt Nummer 9 angekommen. Habe ich heute auch schon angesprochen, ein bisschen zwischen den Zeilen, den eigenen Schlaf nicht priorisieren. Schlaf ist und bleibt weiterhin einer der größten Hebel, wenn es darum geht, erfolgreich Fett zu verlieren. Warum? Ein Schlafmangel führt bewiesenermaßen dazu, dass wir deutlich mehr Heißhunger haben, dass wir uns deutlich schlechter an unsere Diät halten werden können. Und in einer Studie wurde herausgefunden, dass Menschen, die an einem Schlafmangel leiden, durchschnittlich bis zu 444 Kalorien mehr konsumieren. Abzüglich, also es gibt auch einen gewissen leichten Mehrenergieverbrauch, weil man auch mehr wach ist, mehr auf den Beinen steht. Nichtsdestotrotz, netto energiebilanztechnisch führt das zu einer Mehraufnahme von Kalorien von über 400 Kalorien. 400 Kalorien jeden einzelnen Tag summiert sich ordentlich an und das kann alleine dies schon die Ursache dafür sein, dass viele an ungewolltem oder plötzlichen Übergewicht leiden, im Gegensatz vielleicht zu ihrem eigenen Leben vor 10 oder 15 Jahren, einfach weil man heute viel weniger schläft. Also ein Schlafmangel begünstigt Heißhunger, begünstigt das Verlangen nach hochkalorischen Lebensmitteln, während es gleichzeitig unsere Willenskraft minimiert bzw. dafür sorgt, dass wir uns deutlich schlechter an unsere Diät halten können. Sprich, wir bauen langsamer Muskulatur auf, wir erholen uns weniger, wir können weniger Leistung im Training erbringen, wir halten uns schlechter an unsere Ernährung, wir haben mehr Hunger, wir treffen schlechtere Entscheidungen bei der Lebensmittelauswahl, wir altern schneller, wir sehen unattraktiver aus, wir haben einen schlechteren Sexdrive und. Wir performen schlechter, wir können schlechter nachdenken, alles. Schlafmangel, also zu wenig schlafen ist eine absolute Katastrophe und ausreichend schlafen ist im Grunde eine Superpower und also falls du das Thema Schlaf noch immer nicht auf der Kette hast, ich kann es einfach nur immer wieder und immer wieder wiederholen. Ich werde es auch immer wieder wiederholen. Schlaf ist ein absolutes Must. Guter Schlaf ist essentiell für eine gesunde, athletische Figur für jetzt und für den Rest des Lebens. Und Punkt Nummer 10, der größte Fehler, also einer dieser 10 größten Diätfehler, nicht regelmäßig im Krafttraining sein. Wer langfristig einen schlanken, definierten, starken, gesunden, attraktiven, fitten, sportlichen Körper haben will, der muss im Krafttraining sein. Ja, und eines meiner absolut größten Geheimnisse, dass ich heute noch immer so aussehe, wie ich aussehe, dass ich mir erlauben kann, unfassbar viel zu essen, dass ich aktuell so gut wie gar nicht meine Kalorien zähle und immer noch sehr gut in Shape bin, ist der Fakt, dass ich mittlerweile fast 10 Jahre Krafttraining auf der Uhr habe. Ich weiß, das ist keine Sache, die man jetzt mal leider so schnell bekommt und ich kann dir vom hohen Ross heruntersprechen, in Anführungsstrichen, aber diese 10 Jahre Krafttraining auf meiner Uhr, die damit einhergehende Menge an Muskelmasse, die ich aufgebaut habe, erlaubt es mir heute drastisch leichter meine Form zu halten und immer schlank und definiert auszusehen. Tue ich ja auch nicht, bis zu einem gewissen Grad, natürlich alles eine Frage der Perspektive, des Vergleiches etc. pp. Nichtsdestotrotz erlaubt mir meine Menge an Muskelmasse und meine Erfahrung im Krafttraining oder ermöglicht mir das, den Körper, den ich heute habe. Und wer sicherstellen möchte, dauerhaft extrem gesund, stark, schlank, vital und fit zu sein, der muss im Krafttraining sein. Da gibt es keine Alternative. Es muss nicht das Training im Fitnessstudio sein. Es kann auch gerne das Training daheim sein mit Widerstandsbändern, aber irgendeine Form des Widerstandstrainings muss passieren. Das ist nicht nur extrem gesund, das ist nicht nur der größte bewiesene Jungbrunnen, den wir Menschen haben, sondern ist auch absolut zielführend und wird dein Leben auf unterschiedliche Faktoren enorm bereichern und vereinfachen. Sprich, wie soll ich sagen, es darf eigentlich gar keine Option sein, wenn mit der Frage in den Tag zu starten, gehe ich heute ins Training oder gehe ich heute nicht ins Training. Wenn heute Trainingtag ist, dann wird heute trainiert. Es ist keine Option. Training ist nicht optional. Du kannst ja aussuchen, wo und wie du trainierst und du musst auch nicht unbedingt die Trainingspläne aus der Fitnessfibel trainieren, auch wenn ich davon sehr überzeugt bin und dafür meine Hand ins Feuer lege und glaube, dass das jeder machen sollte. Nichtsdestotrotz, nur irgendeine Form des Widerstandstrainings muss stattfinden. Und das sind die 10 größten Diätfehler in 45 Minuten, die du hoffentlich für den Rest deines Lebens so in dieser Form nicht länger tust. Ich fasse das Ganze jetzt nochmal schnell zusammen in 2 Minuten. Punkt Nummer 1, es wird für überkompliziert. Du musst dich, wenn es darum geht, erfolgreich Fett zu verlieren und auch deine Gesundheit zu steigern, bitte primär auf die Kalorien- und Proteinzufuhr fokussieren. Punkt Nummer 2, Low Carb ist nicht einer in Anführungsstrichen normalen oder herkömmlichen Ernährung überlegen, die reich an Kohlenhydraten ist. Sowohl nicht kurzfristig als auch nicht langfristig und nein, noch extremere Formen des Low Carb sind auch nicht besser. Stichwort karnivore Ernährung oder ketogene Ernährung. Punkt Nummer 3, der Mythos, viele kleine Mahlzeiten beschleunigen den Stoffwechsel, ist ein Irrglaube, der wieder und wieder widerlegt wurde bisher. Punkt Nummer 4, dass wir das Wochenende nur stiefmütterlich behandeln und uns hier katastrophal unkontrolliert überessen. Punkt Nummer 5, der Glaube, es gibt gute und schlechte Lebensmittel, welches zu einer direkten Food Anxiety führt, also einer schlechten emotionalen Bindung mit dem Thema Essen und Lebensmitteln. Und je eher du diese negative Beziehung zu einigen Lebensmitteln ablegen kannst, desto größer und schneller und besser werden deine Resultate sein. Punkt Nummer 6, reines, gesundes Essen führt zum Fettverlust. Ein absoluter Irrglaube, der ganz eher Essstörung fördern wird und dieses beschriebene Dilemma ebenso weiter fördert. Zudem ist es kein Garant dafür, dass man automatisch weniger isst. Stichwort kalorienhaltige Lebensmittel wie Nüsse, Avocado, Öle etc. pp. Punkt Nummer 7. Niemals Kalorien tracken. Wir müssen eine Übersicht darüber gewinnen, wie viele Kalorien wir tatsächlich konsumieren, was in uns hineingeht, damit wir beginnen können, in unserer eigenen Matrix zu lesen und aus dieser schlau zu werden. Punkt Nummer 8, nicht täglich auf die Waage gehen. Punkt Nummer 9, Schlaf nicht priorisieren und hier nicht den Fokus drauf zu legen. Und Punkt Nummer 10, nicht im Krafttraining sein. Yes, das sind die 10 vermutlich allergrößten Diätfehler. Wenn du allerdings schaffst, das Ganze ins Gegenteil umzukehren, dann bist du sehr, sehr, sehr gut unterwegs und damit beende ich diesen Podcast, wie ich noch begonnen habe. Und wenn du hier einfach weniger falsch machst, wirst du schon automatisch drastisch mehr richtig machen. In diesem Sinne, ich wünsche dir viel Erfolg und Spaß auf deiner Fitness- und Fettverlustreise. Wenn du dich supplementtechnisch am Wochenende eindecken magst, kannst du das sehr gerne tun. Das Ganze kommt komplett versandfrei zu dir im gesamten Dachraum. Plus ab einem Warenkorbwert von 70 Euro gibt es noch ein gratis Tasty on top von uns. Also in diesem Sinne, wenn dir dieser Podcast gefallen hat, würde ich mich wie immer, wirklich wie immer, aber es ist auch einfach der Fall, über eine positive Bewertung auf iTunes freuen. Damit tust du mir einen großen Gefallen und ansonsten hören wir uns hoffentlich gesund und munter und etwas stärker und anaboler nächste Woche mit der nächsten Episode wieder. Alles klar, alles Gute dir, bis dahin, dein Zart, ich bin raus. Ciao.